Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Inside Jagd, der Bockcast. Ich freue mich, euch heute wieder begrüßen zu dürfen. Rein geht's.
Intro.
Ja, Intro. Fehlt so ein bisschen die Peppigkeit mittlerweile bei den Ansagen.
Du wolltest immer die Ansagen machen. Da erwarte ich eigentlich mal ein bisschen mehr.
Mehr Abwechslung wieder, ne?
Ja, ja. Aber du hast noch eine Chance. Wir haben noch 20 Meter Band.
Wir können das jetzt so drin lassen, finde ich. Also wir können das auch bis jetzt so drin lassen. Das gibt dem Ganzen einfach so ein bisschen Spontanes.
Also nochmal Intro?
Nein, lass uns jetzt einfach reinstarten.
Na gut, okay. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben heute wieder einen Gast oder eine Gästin, wie auch immer man das gendern möchte. Wer es machen möchte, kann das gerne tun. Hallo Luisa.
Ja, hallo.
Luisa, stell dich ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und warum bist du hier?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, ihr zwei. Also hat mich wirklich gefreut, hier heute mal mitzuwirken. Ja, mein Name ist Luisa Pestel. Ich bin jetzt schon viele Jahre in der Jägerwelt zu Hause. Gott sei Dank, ist das beste Hobby der Welt. Und ich habe meinen Jagdschein gemacht in 2017 und bin dann relativ schnell auch in 2018 schon in die Ausbilderrolle gerutscht. Ja, und macht das jetzt bis heute. Macht mir auch ziemlich viel Spaß.
Das cool. Ist schon mal schön. Das können wir auch so bestätigen, dass dir das sehr viel Spaß macht. Bist auch immer sehr engagiert. Ja, da würde ich auch gleich die Folgefrage stellen. Wie kam das? Kamen die auf dich zu oder hast du gesagt, hier, ich finde das so geil. Ich muss mein Wissen an die Masse bringen.
Ja, die haben mich tatsächlich angesprochen, die damaligen Ausbilder, weil ihnen schon während der Ausbildung bei mir aufgefallen war, dass mir Jagdrecht ziemlich gut liegt. Also schon während des Unterrichts, schon während der Ausbildung hat sich das rauskristallisiert, dass das irgendwie meins ist.
Okay.
Und auch beruflich habe ich damit viel zu tun. Also ich bin im Umweltmanagement tätig, arbeite als Umweltbeauftragte und da habe ich täglich mit Gesetzen und Verordnungen zu tun und alles, was das Regelwerk zu bieten hat, muss ich rauf und runter prüfen jeden Tag. Und da ist mir das jetzt beim Jagdrecht so irgendwie in die Wiege gelegt. So, und dann haben sie mich angesprochen, hast du Bock? Und ich habe gesagt, na klar, habe ich Bock, ich mache das. Und dann habe ich mich tatsächlich getraut, obwohl ich natürlich kein Jurist bin, ne? Also wir hatten früher in der Ausbildung bei uns im Jagdverein auch einen Juristen, der Jagdrecht unterrichtet hat. Aber ich bin kein Jurist und es funktioniert trotzdem.
Also Beruf zum Hobby gemacht, quasi, ja.
Ja, so kann man so sagen, ja.
Und machst du auch noch andere Themen? Also womit hattest du zu tun gehabt?
Ich habe erstmal 2 Jahre lang nur Jagdrecht gemacht, war ich auch erstmal glücklich mit, hat funktioniert und man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Ich mache das inzwischen schon etwas anders als damals. Also jedes Jahr kristallisiert sich raus, dass man nochmal was dazulernt und dann was anders macht. Mhm. Und mit jedem neuen Kurs denke ich mir, ach, jetzt nächstes Jahr machst du es nochmal anders und besser.
Ja, das ist wie seit 30 Jahren wird Zahnpasta verkauft, ne, mit neuer, verbesserter Rezeptur.
Ja, kann ich bestätigen. Funktioniert. Also man muss sich ja immer selber auch mal in Frage stellen, war das jetzt gut so? Kann ich mich optimieren und kann ich mich verbessern? Und so sind wir alle drauf im Ausbilderteam, dass wir gegenseitig uns sagen, hier, das war vielleicht Käse, müssen wir nochmal machen oder müssen wir anders machen.
Aber nur so kann man natürlich dann auch mit den Themen dann halt mithalten. Wir haben es ja bei uns im Kurs gesehen, wie unterschiedlich die Leute sind und darauf muss man ja dann auch in einem anderen Kurs dann wieder ganz anders dann wahrscheinlich reagieren, oder?
Ja, total. Also man muss schon auf die Leute eingehen, wie sie sich selber auch sehen, wie gut sie vorankommen. Da ist jeder Mensch wieder anders. Und das habe ich auch erst im Laufe der Jahre wirklich gemerkt oder verstanden, dass da jeder Mensch auch anders lernt. Das ging wahrscheinlich euch genauso im Kurs, ne?
Ja, schon. Also ich und Tim unterscheiden uns auch schon eigentlich unseren Lernen eigentlich, ne? Also ja, ich habe keinen festen Lernstil, aber du hattest dann auch schon eher einen festen, ne? Also
mir ging ja jede Mittagspause für Online-Fragen durchgehend drauf. Eigentlich jede Sekunde, die ich irgendwie frei hatte, das Handy in der Hand gehabt und Fragen durchgescrollt.
Ja, bei mir war es auch so ähnlich. Ich habe dann halt an manchen Orten, wo ich für gewöhnlich auch mein Handy in der Hand habe und dann irgendwelche Jagdartikel gelesen oder ja, einfach so mal. Ich habe mich meistens dann mit den Sachen zuerst beschäftigt, die mir leicht gefallen sind. Zum Schluss halt mit den etwas schwierigeren Dingen, wozu unter anderem auch das Jagdrecht zählt bei mir.
Das Wichtigste ist halt, dass es auch Spaß machen soll.
Ja.
Ne? Also vor allem Schießtraining. Wenn man da ein bisschen Berührungsängste hat, dann muss man sich bewusst machen, es macht auch Spaß, auf dem Schießstand zu trainieren. Ja. Und vielen ist das am Anfang irgendwie nicht bewusst, dass das auch Spaß machen kann und soll. Und das muss man auch vermitteln als Ausbilder.
Bei uns hätte keiner ein blaues Auge bekommen durch Zielfernrohr, oder? Nee, ich glaube nicht. Du hast ja jetzt erzählt, du bist jetzt ungefähr seit 8 Jahren, machst du das, bist in der Rolle.
Ja.
Jetzt noch ein bisschen zurückgeschritten, da hast du ja dann auch die Corona-Zeit dann als Ausbilder miterlebt. Wir wollen ja jetzt nicht auf diese Zeiten nochmal zurückrudern groß, aber erzähl doch mal kurz, wie...
Corona-Zeit war tatsächlich wirklich schwierig. Das war, ich glaube, mein 3. oder 4. Jahr als Ausbildungsleiterin auch schon. Da hatte ich ja schon die Leitung übernommen gehabt. Und das war ein organisatorischer Wahnsinn. Es war ein Aufwand ohne Ende, und diese Regularien einzuhalten. Und wir haben in diesem Jahr doppelt unterrichtet. Also von 18 bis 19.30 so ungefähr, also 1,5 Stunden. Und danach nochmal 1,5 Stunden das Gleiche.
Ach, da habt ihr quasi die Gruppe gesplittet.
Wir hatten zwei Kurse. Genau.
Und dann zweimal hintereinander dasselbe erzählt.
Einmal 11 Leute und dann nochmal 10 Leute. Und
war
dann,
aber auch ein großer Kurs in dem Jahr dann.
Wir hatten 22 Leute in dem Jahr. Also das war vielleicht auch Corona geschuldet, weil die Leute einfach ihren Horizont dann auch erweitern wollten. Ne? Man hockte nur zu Hause und brauchte, was gibt's eigentlich im Leben noch außer Corona und Arbeiten. Und da sind viele auf den Jagdschein gekommen.
Also das kann ich gut vorstellen.
Sind denn da viele von beigeblieben? Hast du das irgendwie mitbekommen? Oder haben da viele einfach gesagt, ja gut, ich mache jetzt Corona, ich habe eh nichts Besseres mit meiner Freizeit zu tun. Und dann sind die dann gar nicht mehr der Jagd irgendwie bei der Jagd geblieben?
Also das ist in jedem Kurs eigentlich ungefähr gleich, dass ungefähr 20-30% der Jagdscheinabsolventen dann, ich sag mal, in der Versenkung verschwinden. Von denen höre ich dann gar nichts mehr. Also das ist aber auch okay, weil wir brauchen nicht noch zu jedem Kontakt hinterher. Zu vielen habe ich noch Kontakt, bin ich auch eng mit befreundet. Aber viele gehen dann auch seiner Wege und dann ist auch okay so. Also wir hatten im Kurs wirklich schon alle Varianten im Jagdscheinkurs, die es nun gibt. Wir hatten schon Ehepaare, Ehekrisen, wir hatten schon Trennungen, wir hatten schon Liebesgeschichten, wir hatten schon Freundschaften, wir hatten schon Streite gehabt, wir hatten alles. Alles, was das Leben zu bieten
hat. Bei dem Bingo können wir jetzt wahrscheinlich nur Ehepaar hinzufügen, oder?
Ehepaar haben wir, ja. Freundschaften, definitiv.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, die hat vergessen. Haben wir auch, ja.
Aha. Liebesgeschichten.
Man weiß nicht alles.
Man weiß nicht, was so alles passiert ist.
Ja, nee, aber schon, ja gut, das ist ja letztendlich dann auch wie so eine Schulklasse, die dann... Ich sage jetzt nicht heranwächst, aber die werden ja dann auch die...
Du verbringst halt viel Zeit.
Ja.
Ich hatte es ja damals, wo wir fertig waren, hatte ich ja diesen Artikel ein bisschen vorformuliert gehabt und hatte ja auch mal die Zeit, die wir eigentlich zusammen verbracht hatten, mal hochgerechnet.
Stimmt, das hast du gut.
Stimmt.
Das war ja...
Stunden hattest du ausgerechnet.
Genau,
ne?
Das waren ja 6.000 und...
Ich habe dir übrigens vertraut und habe es nicht nachgerechnet.
Nein, ich habe da wirklich sehr, sehr vertrauensvoll habe ich dann nachgerechnet, was das dann letzten Endes war. Also das war schon etliches an Zeit.
6.000 Stunden.
Also mit Lernen. Also das war jetzt nicht nur die Zeit, die wir jetzt im Unterrichtsraum verbracht haben, aber was halt so mit Schießstand, mit Unterricht daheim, also mit Lernen, mit dem Unterricht vor Ort, die Pirschpfade, Reviergänge. All das summa summarum. Gut, vielleicht habe ich mich jetzt auch mal um 1 oder 2 Stunden, aber das war schon, mon Dieu, aber das war schon, ist schon viel Zeit, was du da wirklich in diesem Dreivierteljahr, was es bei uns war, dann miteinander verbringst.
Was halt für mich immer sehr interessant ist zu sehen, dass wir haben ja von den Generationen oder von den Altersgruppen her alles da. Wir haben 16-Jährige da, wir haben 25-Jährige da oder auch mal eine 65-Jährige. Und wie dann die Freundschaften zwischen den Generationen entstehen, das ist immer sehr interessant zu beobachten. Am Anfang sitzen sie alle da wie die Mäuschen und wollen nicht miteinander sprechen. Und irgendwann entwickelt sich das so, diese Gruppendynamik. Und dann spricht auf einmal der 60-Jährige mit der 25-Jährigen oder umgekehrt und dann entwickelt sich so eine Freundschaft. Und das ist total schön zu sehen.
Das ist ja auch das, was Klaus mit der letzten Folge auch gesagt hat, dass er das auch total genießt, dass er durch den Verein und die Jägerschaft auch an die junge Generation rankommt. Und das ist auch was, was ich auch in anderen Vereinen merke, wenn die Älteren mit den Jüngeren agieren, die bleiben deutlich länger fitter, auch vom Kopf her. Und die Jüngeren haben dann durch die Älteren auch nochmal andere Sichtweisen auf die Welt, was ja auch nochmal so ein bisschen zu einem Reifeprozess dann auch irgendwo dann beiträgt.
Ich glaube, was halt auch dabei eine große Rolle spielt, ist, dass diese Gruppe halt auch alle für das gleiche Thema brennen und sich dann auch viel einfacher, sage ich mal, zusammenschließen kann.
Also, ja, und auf einmal unterstützt man sich gegenseitig, ohne dass man es eigentlich geplant hatte.
Ja, das ist halt, ne, aber das ist jetzt ja auch nicht nur bei der Jagd, das ist ja im Prinzip auch bei jedem Hobby was man irgendwo betreibt, ist das ja, was, ne, wenn du gemeinsame Themen hast, dann hast du ja auch was dich verbindet. Ja, Luisa, jetzt ist ja noch eine Sache. Zu allen Themen, die wir bisher so hatten, differenziert dich das. Wie ist das so als Frau in der Jagd? Wie nimmst du das wahr? Wie fühlst du dich selber wahrgenommen in der Jagd?
Ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, was auch polarisiert. Ich habe mich aber als Frau immer wohlgefühlt in der Jagd. Also ich habe mich nie unwillkommen gefühlt, nie. Also so eine Situation hatte ich wirklich nie. Klar gibt es mal irgendwie einen blöden Spruch. Das musste, glaube ich, jede Jägerin schon mal über sich ergehen lassen oder hat sich schon mal anhören müssen. Irgendwie beim Streckenplatz, wenn mal jemand sagt, fällt mir jetzt natürlich nichts ein, aber irgendein blöder Schovi-Spruch ist schon mal dabei. Da kann man jetzt sich drüber aufregen und drauf eingehen oder halt ignorieren und drüber stehen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch gerade die älteren Jäger und sind mal skeptisch auch bei jüngeren Frauen. Es ist so, aber wenn man einfach denen mit Respekt und selbstbewusst entgegentritt, nehmen die einen auf und dann ist alles in Ordnung. Und unterhält man sich über die Jagd oder was man gesehen hat, oh, ich habe ein Kitz gesehen und oh, ich habe einen Fuchs gesehen und dann ist alles vergessen.
Aber positiv zu hören auf jeden Fall. Ist ja schön zu hören, dass du von dir aus selber sagst, dass du dich nie unwohl gefühlt hast. Für mich ist das eigentlich selbstverständlich. Also das ist nichts Unnormales für mich einfach, das ist einfach für mich normal.
Gut, ja, bei uns kommt halt auch noch hinzu, du bist ja auch nicht die einzige Ausbilderin, die wir hatten. Und das ist schon, also auch, was wir jetzt so in dem letzten Jahr so an weiblichen Jägerinnen dann mitbekommen haben, das sind schon alles taffe Frauen. Aber wahrscheinlich auch aufgrund solcher Erfahrungen, die einmal sagen müssten, hier, ne, komm du mir mal her, ich erzähle dir dann trotzdem ich euch in nichts nachstehe.
Aber oh.
Ja. Ne? Ja. Und ich glaube, dann ist das dann auch gut und sehe ich genauso wie Jan, also gehört für mich absolut
also
dazu.
Ich habe in den letzten Jahren viele, viele, viele Frauen kennengelernt in der Jagd und auf die eine oder andere Weise war jede für sich irgendwo beeindruckend und besonders. Das muss man wirklich an dieser Stelle mal sagen. Ich habe ja auch vor 3 Jahren einen Jägerinnen-Stammtisch gegründet.
Ah, okay.
Wir treffen uns regelmäßig einmal im Monat und tauschen uns aus. Und klar wird dann auch mal das ein oder andere Sektchen oder Bierchen getrunken, aber es geht auch um jagdliche Themen und wir haben immer Spaß. Und wir hatten das gegründet, damit wir einfach ein Netzwerk aufbauen und uns gegenseitig zu unterstützen.
Ja, das ist ja cool.
Und und klar, du hast eben schon angesprochen, Tim, wir haben auch Frauenanteil in der Ausbildergruppe, den wir jetzt auch nochmal erweitern. Also wir sind jetzt 3 Mädels im Ausbilderteam. Und ich als Chefin, als Frau, ist auch gar nicht mehr so eine Besonderheit tatsächlich. Also die umliegenden Jagdvereine in Nordhessen gibt es immer mehr weibliche Ausbildungsleiterinnen. Also ja, Ziegenhain hat eine, Witzenhausen hat eine.
Ja. Mit einer Sache hätte ich noch, weil wir haben ja eben gerade auch darüber gesprochen, erstmal so ein bisschen behaupten, man wird erstmal so ein bisschen ehrbeäugt, wie jetzt dann vielleicht auch der männliche Part. Würdest du denn sagen, dass die Art und Weise, wie man als Frau jagt, sich irgendwie unterscheidet von dem, wie ein Mann jagt, dass man da irgendwie eine andere Herangehensweise hat oder gewissenhafter oder irgendwie.
Ja, das sprichst du eigentlich schon das an, was ich jetzt auch fast gesagt hätte. Also Frauen sind dafür bekannt, dass sie etwas ethischer jagen, sagt man. Habe ich mal irgendwo gelesen, kann ich vielleicht auch bestätigen aus Gesprächen mit anderen Frauen, die ich so geführt habe, also dass wir als Frauen etwas besonderer, präziser jagen oder kompetent will ich jetzt nicht sagen, also Männer sind genauso kompetent wie wir, aber dass wir vielleicht etwas, dieses jagdethische Verhalten vielleicht etwas stärker bei uns ausgeprägt ist, das könnte ich jetzt vielleicht so sagen.
Hast du irgendwie eine Idee, woran das gegebenenfalls liegen könnte? Vielleicht. Hat das vielleicht was vielleicht mit Ehrgeiz einfach zu tun?
Es könnte damit zusammenhängen, aus welchen Gründen wir jagen. Also warum gehen Frauen auf die Jagd, warum gehen Männer auf die Jagd? Das sind wahrscheinlich sehr, sehr ähnliche Gründe.
Denke ich durchaus.
Also viele gehen einfach raus wegen dem Naturerlebnis. Und vielleicht ist da nochmal der Ursprung, ne? Wo da die Unterschiede liegen. Also vielleicht gehen Frauen auch mehr auf die Jagd, weil sie auch ihren Hund mitnehmen wollen. Also ganz für ganz viele Frauen ist der Grund wirklich der Jagdhund.
Okay.
Bei Männern vielleicht gar nicht mal so. Also habe ich so die Erfahrung gemacht. Ja. Also viele Frauen kommen zum Jagdschein durch den Hund.
Auf jeden Fall auch interessant mal. Also das hätte ich jetzt so in meinem Dunstkreis jetzt so gar nicht gesagt. Mhm. Also hätte ich wirklich gesagt, ja, okay, ne, so ganz klassisch. Da mach mal einen Jagdschein und dann kommt irgendwann der Jagdhund dann dazu.
Ja gut, aber irgendwo ist ja auch dein Beweggrund da gewesen, warum du den Jagdschein gemacht hast. Und bei mir auch. Also zum einen das Naturerlebnis. Also und
Und gesundes Wildbrett war wahrscheinlich ein Grund.
Das war auch der Grund. Ja, Natur halt einfach. Also
das Interesse an der Natur. Bei mir tatsächlich Jagdhund tatsächlich eher weniger. Also das war für mich, wo ich angefangen habe, ja, es gibt Jagdhunde. Ja.
Das mit den vier Beinen.
Also das war jetzt für mich nicht der Hauptbeweggrund. Bei mir war es wirklich einfach irgendwie immer naturverbunden gewesen und Interesse daran gehabt. Und das war dann einfach so der logische Schritt dann gewesen.
Wobei aber Jagdhund war bei mir aber auch schon immer ein Thema gewesen. Also bevor ich
merkt man kaum.
Ja, das war schon immer eigentlich, also merkt man das wirklich kaum. Nein, aber das jetzt bei den Drückjagden im Winter bin ich ja auch mit durchgegangen und den Hunden dann einfach bei der Arbeit zuzusehen, das macht einfach Spaß und finde ich einfach schön und zu wenige Worte, um das zu beschreiben.
Ja, für viele Frauen ist, glaube ich, der Hintergrund, dass man einen Jagdhund erst auf die Prüfung führen darf, wenn man auch einen Jagdschein hat. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig so gesagt. Und das ist für viele der Beweggrund, auch einen Jagdschein zu machen.
Was hat dich denn damals dazu bewogen, den Jagdschein zu machen?
Ja, da wären wir wieder beim Thema Generationenvielfalt, weil ich habe den Jagdschein zusammen mit meinem Mann gemacht und mit meinem Papa. Wir waren zu dritt im Kurs. Und saßen dann auch immer nebeneinander natürlich und das war irgendwie ziemlich witzig, wie sich die Dynamik dann auch entwickelt hat, weil ich und mein Mann, wir konnten gar nicht zusammen lernen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und dann habe ich immer mit meinem Papa gelernt. Und dem ist es natürlich etwas schwerer gefallen, weil einfach vom Alter her lernt man im Alter, fällt einem schwerer, ne? Dinge auswendig zu lernen, ist so. Und mir fiel es etwas leichter. Und dann haben wir immer zusammen gelernt. Und mit meinem Mann und mir hat es nicht so funktioniert. Das war ein bisschen lustig. Das sehe ich aber auch in den jetzigen Kursen ganz, ganz oft, dass Ehepaare manchmal überhaupt nicht zusammen lernen können. Das ist richtig witzig. Ja. Manchmal klappt es, manchmal nicht.
Aber schon cool zu hören, so zu dritt. Also das ist schon echt cool.
Hat auch Spaß gemacht. Ja. Ich habe mich da so mitziehen lassen.
Deine Mama konntest du nicht dazu überzeugen.
Also eigentlich, das war eigentlich so eine Männeridee von den beiden. Oh komm, wir machen Jagdscheine. Ne? Und dann habe ich halt, bevor ich mir das jetzt ein Jahr lang anhöre von euch, mache ich halt mit.
Ja.
So ich kam glaub, ich eigentlich dazu.
Alle, ne? die Partner haben.
Genau, weil man muss sich dann die Scheiße, sag ich mal, Entschuldigung, ein Jahr lang anhören und irgendwelche Fragen abfragen. Und dann habe ich gesagt, nö, dann mache ich halt gleich mit, ja, habe ich mir gedacht. Und so kam ich dazu. Und hat sich dann auch schnell rauskristallisiert, wo meine Schwächen liegen. Also vor allem bei der Waffentechnik hatte ich am Anfang echt auch Berührungsängste, sag ich mal, und fiel mir schwer. Und dann habe ich aber genau da viel gelernt und habe es mir echt reingeprügelt, diese Themen. Und das würde ich auch jeder Frau, die jetzt ihren Jagdschein macht, oder bei jedem Mann, ist eigentlich egal, auch empfehlen. Das, was einem schwerfällt, das muss man sich 5-mal durchlesen. Und nicht das, was einem leicht fällt, weil man es gerne liest oder so. Ja. Klar. Man liest gerne die Dinge, die einem auch Spaß machen. Oder man lernt gerne Dinge, die einem Spaß machen. Aber gerade das, was einem schwerfällt, das muss man extra viel lernen und sich extra viel Zeit nehmen. Das Lernen hört nie auf.
Das hört dann nie auf.
Wäre schlimm,
das stimmt.
Wenn.
Ja. Das sehe ich auch regelmäßig bei älteren Jägern, wenn man sich mal so unterhält. Jedes Jahr lernt man noch was dazu. Wirklich.
Ja, aber nur so kann man halt auch besser werden und auf dem Stand bleiben. Ja, aber nochmal darauf zurückzukommen, ne? Auch so Vielfalt in der Jagd. Wie hast du das? Wir haben die Frage auch im Klaus letzte Folge gestellt gehabt, wie das so mit der Vielfalt sich entwickelt hat, wie er das sieht. Wie ist da so dein Eindruck, wie sich das Ganze entwickelt hat?
Jetzt in Bezug auf Personen und Menschen, oder?
Personen, Menschen, Einstellungen.
Also die Jagd ist auf jeden Fall vielfältiger geworden. Das kann man schon so unterschreiben. Also wir haben mehr Frauen in der Jagd, wir haben mehr Jüngere, mehr Ältere dabei. Also es gibt auch noch 65-Jährige, die sich in so einen Kurs setzen und einen Jagdschein machen wollen. Das hat man früher vielleicht auch so nicht gehabt. Also ganz früher ist man als junger Mann dann quasi im Forst mitgegangen und hat dann irgendwann seinen Jagdschein gemacht. Dann ist man 3 Jahre irgendwo mitgegangen. So kam das ja früher. Und diese Zeiten haben sich komplett geändert. Also die Gründe sind anders und die Vielfältigkeit, ich sag mal, des Lernens hat sich ja auch sehr verändert.
Buch, Internet, App.
Ja.
Kann ich ja, wie ich mich da organisiere, allein die Medien, die ich jetzt zur Verfügung habe. Ich kann ja auch stundenlang irgendwelche YouTube-Videos gucken, was natürlich auch irgendwo immer mit einem Lernprozess irgendwo verbindet. Oder ich finde eine Eselsbrücke, die ich da gefunden habe. Ja, gehen wir doch mal an die Schwimmenden.
Ach so,
ich dachte 3S und 4P und keine Ahnung. Ich habe diesen Spruch nie geschnallt.
SKL, da pfeife ich drauf.
Ja, genau. Ich hab den nicht geschnallt, ich habe den nicht verstanden. Ich habe bei YouTube mir dann mal so eine kleine Geschichte rausgesucht, die habe ich mir gemerkt. Super, funktioniert.
Also was sich zum Thema Vielfalt auch verändert hat, ist diese Struktur, wo die Leute herkommen. Also das habe ich jetzt irgendwo auch mal gelesen. Es gibt inzwischen viel mehr Jungjäger, die aus Städten kommen, also aus urbanen Räumen. Früher war das Thema eher so dörflich geprägt. Also da waren eher die Leute vom Land dann Jäger oder in den Jagdkursen.
Okay.
Das hat sich tatsächlich sehr gewandelt, dass dann die Leute mehr dazu gehen, ihr eigenes Wildbret erzeugen zu wollen, auch die Städter. Also das haben wir schon immer mehr im Kurs mit drin. Und das merkt man vor allem daran, dass die Personen nicht mehr den Weizen vom Mais unterscheiden können. Also ich sag mal, Leute vom Dorf oder Dorfkinder, Leute aus der regionalen Struktur, sind das eigentlich oder sind damit aufgewachsen. Und wir haben immer mehr Leute im Kurs, die da so überhaupt keinen Bezug mehr zu haben. Also die wissen nicht, wie eine Zuckerrübe aussieht. Die wissen das einfach nicht mehr. Und dann müssen wir das im Kurs denen beibringen. Das gehört dann einfach dazu.
Ist ja auch sehr viel Lerninhalt mit dem diesjährigen Kurs. Ja, letztes Jahr schon angefangen habe, konntet ihr ja schon 4 Wochen früher starten als es bei uns. Ihr habt ja, glaube ich, schon im August angefangen. Bei uns hat es, glaube ich, erst im September angefangen. Reicht mal, bist du jetzt, also reine persönliche, subjektive Meinung, reicht die Zeit für euch? Oder würdet ihr sagen, vielleicht jetzt neuer Kurs nochmal eher anfangen, 4 Wochen?
Also ich glaube, unterm Strich kommt es auf 2 oder 3 Wochen nicht an. 4 bis 6 Wochen machen dann vielleicht schon einen Unterschied. Also wenn man wirklich, wir haben noch nicht abgestimmt, wann wir dieses Jahr anfangen, aber im September wird es nicht beginnen, es wird schon früher beginnen. Ja. Also es hat sich dann doch bewährt, etwas länger das Ganze laufen zu lassen, weil wir bieten ja unheimlich viel an und teilweise 4 bis 5 Termine pro Woche, und ich kann es total verstehen, wenn die Schüler dann einfach auch die Familie mal sehen wollen daheim und nicht nur uns.
Absolut. Also das, klar, muss man auch mal sagen, da muss man, wenn man das machen möchte, es ist viel Inhalt, da muss man auch mal ein Dreivierteljahr wirklich mal einen Arsch zusammenkneifen und da auch mal durch. Manche können halt auch nicht. Ja, vielleicht noch kleine Kinder zu Hause oder dann
Schichtarbeit
oder dann vielleicht doch jemanden Pflegebedürfnis oder was halt alles so im Privaten dann anfallen kann. Aber wenn jetzt jemand sich gerade überlegt, ich meine, ihr habt jetzt auch über den Verein den Aufruf gestartet, dass schon wieder der Infoabend dann jetzt geplant wird. Wenn jetzt noch jemand unschlüssig ist, mache ich das jetzt, schaffe ich das zeitlich? Was würdest du so jemanden jetzt mitgeben im Gespräch?
Derjenige kann sich gern bei mir melden. Also ich führe oft vor den Infoabenden Telefonate mit den Leuten, weil die anrufen und sich einfach unsicher sind. Ich arbeite im Schichtbetrieb, schaffe ich das dann? Und dann teile ich so meine Erfahrungen mit und dann können wir einfach darüber sprechen. Oder was auch so der Klassiker ist, Hausbau. Ne? Nebenher noch ein Haus bauen, und das ist dann auch einfach, da muss jeder für sich selbst entscheiden, schaffe ich das, schaffe ich das nicht. Ich kann nur Tipps geben und aus meinen Erfahrungen berichten, aber die Entscheidung muss dann derjenige selbst treffen.
Ja. Wie schaut das bei dir so aus? Wir haben ja den Langzeitkurs durchlaufen, aber dann gibt es ja auch noch Jagdschulen, die dann zum Beispiel sagen, ja, innerhalb von 3 Wochen hast du dann den Jagdschein und dieser Crashkurs. Wie stehst du so jetzt dazu? Also
da halte ich überhaupt nichts von,
ja,
von diesen Schnellkursen. Es gibt ja tatsächlich Kurse, die nur 3 Wochen dauern mit anschließender Prüfung. Und dort kann das jagdliche Wissen, was man nötig hat, nicht vermittelt werden, meiner Meinung nach. Geht eigentlich nicht.
Also auch nicht, wenn man es eigentlich von klein auf...
Also nicht eigentlich, sondern es geht nicht.
Das ist auch schon wirklich sehr, sehr streng getaktet dann. Also.
Ja, deswegen, also Tim, du hast ja eben schon die Jagdverordnung angesprochen. Es gibt ja auch schon den Entwurf, dass die sämtliche Bundesländer in Deutschland einen einheitlichen Kurs bekommen und es da dort in ganz Deutschland einheitliche Regeln gibt. Und da wäre ich absolut dafür, dass das Ganze fairer wird.
Das wäre mal was, ne?
Da haben wir uns ja auch schon abseits von den Aufnahmen auch oft drüber unterhalten. Es ist ja teilweise reine Willkür. Ich mache in dem Bundesland, mache ich eine andere Prüfung als in dem Bundesland, kann aber mit dem Jagdschein, den ich dann berechtigt bin, darauf zu erhalten, in ganz Deutschland auch jagen gehen. Und auch diese rechtlichen Unterscheidungen, die wir da haben, das ist ja vollkommene Willkür. Ich fahre über die Grenze und da ist irgendwas dann auf einmal illegal. Ja, siehe jetzt Nachtzieltechnik zum Beispiel. Mhm. Ja. In Bayern auf ASP darf ich sie verwenden. Ich fahre über die Grenze und auf einmal ist das Ding komplett illegal, was ich habe.
Ja, das ist schon, echt ein Ding, aber das wäre echt, also ich würde es auch nicht schlecht finden, weil dann wäre das endlich mal vereinheitlicht. Gut, ich sag mal so, solange dann trotzdem nicht in so einer Prüfung, jetzt sage ich mal hier bei uns in Nordhessen, auf einmal dann über die Kegelrobbe gefragt wird, weil es dann einheitlich mit Niedersachsen ist. Weil
wie, wusstest du das nicht?
Was?
Wusstest du das nicht, wie das mit den Jagdzeiten von der Kegelrobbe ist?
Nee, das ist jetzt
hast du nicht gelernt?
Habe ich nicht gelernt, nein, das tut mir leid. Und,
vielleicht taucht ja mal einer in der Schwalm auf.
Ja, weiß. Vielleicht. Gut, wir wurden ja, glaube ich, auch über die Gams gefragt in unserer Prüfung oder irgendwas kam da auch, glaube ich, dran. Ich weiß es nicht mehr genau, aber...
Nein, wir versuchen wirklich im Kreisjagdverein mehr zu vermitteln als den Standard. Das ist uns total wichtig, dass wir Jäger ausbilden, die... allumfassend, was heißt allumfassend? Allumfassend hat niemand das Wissen. Kein 80-Jähriger, der sein Leben lang gejagt hat. Aber wir versuchen es wirklich auch das jagdliche Brauchtum mehr mit einzubringen. Und das kommt bei diesem 3-Wochen-Kurs, glaube ich, gar nicht raus.
Nee, glaube ich auch nicht. Also, du hast ja auch gerade schon gesagt, ne, das heißt jetzt zum Beispiel die Boviden, also die Hornträger, da hat der uns auch drüber belehrt. Also, wir letztendlich über die Gams wussten wir auch was, also ein bisschen. Und das hat für die Prüfung, auch wenn es eigentlich nicht für uns prüfungsrelevant war, gereicht.
Ja, und als verantwortungsvoller Jäger würdest du ja, wenn du jetzt wirklich eine Gams mal jagen willst, ne, gehst nach Österreich, sonst wohin, ja, dann möchtest du eine Gams jagen, würdest du dich ja vorher auch nochmal informieren über also diese Wildart.
Sollte man. Also
dich nochmal einlesen und das würde ja jeder Jäger tun. Ne?
Liegt in der Eigenverantwortung auf jeden Fall. Ja. Also das sehe ich genauso. Deswegen aber.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema Jagdethik.
Ja.
Ja.
Wie hat sich denn auch der weibliche Anteil in den letzten Jahren, ist der sehr stark oder ist das so kontinuierlich oder hat man da so einen Peak dann gehabt, was sich da jetzt bei euch im Jagdkurs dann angemeldet hat an Damen?
Also in den letzten 8 Jahren war das immer verschieden. Also ich kann jetzt keinen Trend irgendwie berichten. Es war immer unterschiedlich. Also wir hatten im letzten Kurs teilweise 50-50 sogar, also sehr hoher Frauenanteil. Und dann hatten wir mal wieder einen Kurs, wo es in Anführungszeichen nur 3 Frauen waren. Und diese Schwankung ist aber auch völlig normal, finde ich. Und ist auch okay.
Was präferierst du für eine Jagd? Gehst du lieber in den Wald? Gehst du lieber ins Feld? Machst du lieber Entenjagd? Machst du lieber Fallenjagd? Machst du lieber Baujagd?
Also wo ich richtig Puls kriege, ist tatsächlich bei der nächtlichen Schweinejagd. Also das ist tatsächlich das, wo ich so richtig Herzklopfen dann kriege, wenn man nachts irgendwo sitzt. Es ist schon lange, lange dunkel, man ist schon todmüde und man sitzt schon 2 Stunden und denkt sich, oh, ich will eigentlich nach Hause, es ist spät, ich muss vielleicht morgen arbeiten und habe noch viel vor. Und dann kommen auf einmal die Rotte aus dem Wald und dann geht der Puls richtig hoch. Und das sind dann die Momente, wo man sagt, ja, ich mach's genau richtig.
Gehst du lieber Pirschen oder eher Ansitz?
Och, ich bin eigentlich mehr so ein Sitzer. Okay. Ich sitze.
Hast du vielleicht mal Lust, uns deine erste Geschichte zu, also die Geschichte über dein erstes erlegtes Stück zu erzählen? Oder?
Ja, gerne. Ja. Mein erstes erlegtes Stück Schalenwild war ein Bock. Es sollte ein Jährling werden, es war dann aber doch ein Mehrjähriger, wie das Leben so spielt. Ich habe tatsächlich, ich habe es nicht mehr gezählt, 5 oder 6 Ansitze gebraucht, bis ich dann den Bock erlegt habe. Es war alles auf dem gleichen Sitz. Also ich bin, hat glaube ich 5 Wochen gedauert, bis ich den dann erlegt habe. Aber das war halt die Vorsicht, die ich damals noch hatte oder vielleicht auch jetzt noch habe, dass man sich wirklich 1000%ig vor dem Schuss dann auch sicher sein möchte. Und gerade als Jungjäger ist das ja noch so ausgeprägt, dass man sich halt unsicher ist. Und klar, vielleicht gibt es auch Jungjäger, die dann gleich beim ersten Ansitz rum, ne, gibt's auch. Habe ich auch schon mitbekommen. Wenn man sich sicher ist, soll man auch schießen. Ich war mir nicht sicher damals. Und da hat es tatsächlich ein paar Ansätze gedauert. Und dann war ich mit meinem damaligen Revierpächter unterwegs. Und der ist inzwischen leider auch schon verstorben. Ja, das tut mir auch echt noch weh, weil wir hatten diesen tollen Jagdmoment zusammen. Und das war wirklich richtig toll. Er hat mich dann sofort gedrückt, weil der Bock auch dann umgefallen war. Also war alles gut. Er ist sofort niedergegangen und war ein Blattschuss gewesen. Und war auch schon dunkel. Also ich hatte wirklich im letzten Licht dann den Schuss noch angetragen und dann haben wir uns sofort umarmt und dann war alles gut.
Weidmanns Heil.
Weidmanns Dank. Ist jetzt schon ein paar Jahre her.
Ja, aber haben wir bei Klaus in der letzten Folge auch gemacht und dann war das auch, glaube ich, schon 50 Jahre her.
Ja, wirklich.
Nein.
Ja, und also immer das erste Tier ist ja immer so das Besondere. Und
ja, Ja.
Und das behält man ja auch immer in Erinnerung. Also ich behalte eigentlich alles gerne in Erinnerung. Ich schreibe mir das ja auch immer auf, noch zu Hause in so ein kleines Buch. Das empfehle ich auch jedem, also dass man das nicht so aus den Augen verliert, ne? Auch wenn es ein Fuchs ist. Also ich schreibe mir immer alles auf.
Ja,
ja, das habe ich auch. Wir haben ja von euch als Abschiedsgeschenk haben wir auch das Buch bekommen.
Genau.
Da trage ich auch immer alles ein, wie die Situation war. Ich mache nur eine kleine Zeichnung dann dazu und so ein separates Büchlein. Einfach, dass ich dann nochmal gucken kann, ach, so war das. Also gut, jetzt ist noch alles relativ frisch mit dem ersten Jahr, aber 10 Jahren.
Also tatsächlich, ich mache das auch, aber bei mir hat es ein wenig abgenommen in die Richtung, was ich alles reingenommen habe. Weil am Anfang habe ich auch mit reingenommen, von wo kam der Wind, wie war das Wetter gewesen, alles mittlerweile.
Temperatur und Schuhgröße.
Ja, so in etwa. Mittlerweile habe ich mich nur noch auf diesen Moment fokussiert, wo es dann auch wirklich passiert ist. Also, ja, keine Ahnung, ob ich dann die Windrichtung mit reingenommen habe und sowas. Ich, keine Ahnung, irgendwie habe ich das für wichtig befunden am Anfang, aber ja, egal.
Nee, es hat sich im Kurs bei uns bewährt, dass wir diese Bücher, wir kaufen die jetzt jedes Jahr und schenken den Jungjägern. Oh, jetzt habe ich dem neuen Kurs schon was verraten. Upsi.
Folge kommt erst im Juni.
Nee, aber das hat sich wirklich bewährt, dass, weil das, man ehrt ja das Stück auch damit, dass man die Erinnerung bewahrt.
Ja.
Und ja. Das ist ja der Hintergrund irgendwo dabei.
Ich hatte kurz nach Weihnachten auf der Stammtischjagd hatte ich auch eine Ricke erlegt. Und oh, ich habe mich dann auch daneben gesetzt und habe erstmal so 2 Minuten mich einfach wirklich damit befasst und einfach mir auch das Stück da mal angeguckt, was da dann auch lag, weil so nah kommt man halt als Normalsterblicher niemals an ein wildes Tier ran. Schon gar nicht an irgendwelche Rehe.
Ja. Deswegen empfehle ich aber auch immer den Jungjägern, würde ich immer empfehlen, wenn irgendwelche Drückjagden sind, geht mit durch als Treiber, weil du erlebst da so viel und da kommst dem Wild auch manchmal schon sehr nah. Also
ja,
mach das,
nimm
das
mit. Ja, wenn man so Auge in Auge mit dem Tier, dann ist er auch lebend oder auch schon erlegt. Das ist ein Erlebnis, das vergisst man nicht.
Ja, ja, das stimmt. Also und auch gerade, wenn man Jagdhunden gerne bei der Arbeit zusieht, Drückjagden bieten sich unheimlich gut an.
Wenn ich jetzt frage, was bedeutet die Jagd für dich? Wirklich so aus deinem Inneren, jetzt nicht, ja, Jagd für mich bedeutet jetzt Naturschutz oder sowas, sondern einfach, was es für dich aus dem Herz heraus bedeutet, in einem Satz.
Für mich bedeutet Jagd vor allem Ausgleich und Ruhe. Also es jetzt hört sich vielleicht blöd an, aber für mich ist das der Ansatz, morgens oder abends, pures Glück. Also man sitzt da und hört die Natur und sieht die Natur und das ist dann für mich in dem Moment einfach das Schönste, was es gibt. Und dann für sich zu sein und dann runterzukommen, ich habe auch einen stressigen Job und da muss man einfach ab und zu mal einfach Abstand gewinnen. Und das kann ich auf dem Hochsitz oder bei einer Revierfahrt, ist jagdliche Tätigkeiten, Hecke schneiden, was weiß ich, da kommt man einfach runter und findet dann für sich oder ich finde dann für mich den Ausgleich und wo ich dann wieder irgendwie zu mir selbst finde.
Ergibt Sinn, ja.
Absolut nachvollziehbar. Hast du noch irgendwas, was du
gerne
angehenden Jungjägern, angehenden Jungjägerinnen, weil wir das Thema ja auch eben ein bisschen forciert haben, mitgeben möchtest, wenn die jetzt sie vielleicht noch unsicher sind, soll ich es machen, soll ich es nicht machen, worauf soll ich achten? Wie kann ich mich dann vielleicht auch behaupten?
Also wenn jetzt junge Frauen oder auch junge Männer zuhören und dann noch hadern mit sich selbst, oh, soll ich das machen und ist das vielleicht was für mich und kann ich das überhaupt? Ne, solche Fragen stellt man sich ja dann, bevor man sich für so einen Kurs anmeldet. Und ich sage ja, meldet euch an, macht das, zögert nicht, es ist die beste Erfahrung, die man machen kann. Man wächst unheimlich mit sich selbst an dieser Aufgabe, die man dann geschafft hat. Man kann unheimlich stolz dann auf sich sein. Man lernt tolle Leute kennen. Und das ist das beste Hobby der Welt, habe ich schon mal gesagt, glaube ich. Und dieser neue Schwung von den jungen Leuten tut auch in so einem Verein unheimlich gut. Die Erfahrung machen wir ja immer wieder. Wenn sich junge Leute engagieren mit ganz viel Motivation, kann das die Älteren richtig mitreißen. Und dann kommen die auch nochmal richtig, ich sag mal, aus dem Quark und weichen vielleicht von ihrem altbewährten, das haben wir schon immer so gemacht, auch mal ab und denke, ah, okay, es geht ja auch anders und ah, ist ja spannend und das habe ich ja noch nie so betrachtet und einfach die neuen Sichtweisen auch mal reinbringen. Und also das kann ich jetzt Jagdanfängern auch auf jeden Fall mitgeben. Geht auf die Leute zu und wenn ihr euch engagieren wollt, dann macht's. Also nicht zögern. Gibt auch diese lustige Postkarte mit, isst den Kuchen, bucht den Urlaub, kauft das Kleid und macht den Jagdschein.
Tim, kauft das Kleid.
Noch eins.
Absolut.
Ja, nee, aber verstehe, was du damit sagen willst, auf jeden Fall. Der Gedanke alleine daran sollte schon Grund genug sein, es doch in die Tat umzusetzen.
Bisher habe ich noch keinen getroffen, der gesagt, oh Gott, hätte ich mal nie einen Jagdschein gemacht.
Nee, ich auch nicht.
Gut, wahrscheinlich, weil die Leute auch nie auf die Jagd gehen.
Ja, auch das, ja, ja.
Ja gut, Luisa, dann haben wir, glaube ich, erstmal soweit alles. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du das mit uns geteilt hast, dass du auch gerade nochmal die Damenwelt bei uns repräsentiert hast. Und ja, wir wünschen allen, die sich jetzt dann vielleicht gerade jetzt nach der Folge bei euch dann auch jetzt noch zum Jagdkurs anmelden. Irgendwann im August, September wird es ungefähr losgehen. Wahrscheinlich tendenziell eher ein bisschen früher. Wer sich dafür interessiert, gerne an seinen Kreisjagdverein wenden.
Der Infoabend ist am 23. Juni. Wer Lust hat, sich anzumelden, kann sich gerne bei uns melden. Und wir haben durchaus noch viele Plätze frei im Kurs. Also wenn ihr Bock habt, dann meldet euch bei uns und dann nach dem Jagdschein.
hjv-melsung.de.
Ganz genau.
Werbung in eigener Sache.
Okay, also ich teile euren Podcast immer gerne mit den Jungjägern natürlich, weil ihr macht ja für die Jungjäger diesen Podcast. Und ich habe auch den eure Links oder eure Präsenz im Internet bei YouTube und so weiter auch an die anderen Vereine weitergegeben.
Oh, vielen Dank.
Also nach Witzenhausen, nach Ziegenhain und sonst wohin. Und also
freut uns.
Ihr werdet gehört.
Vielen Dank.
Gut.
Ich danke auch.
Dann möchten wir dir noch so die letzten Worte überlassen.
Also was kann man noch zum Schluss sagen? Die Jagd wird weiblicher und das ist auch gut so. Die Jagd wird vielfältiger und strukturierter vielleicht auch in vielen Punkten, weil wir uns auch inzwischen als Jagdverband oder als Jagdverein auch immer stärker engagieren und auch vielleicht mehr oder weniger auch immer mal mehr in der Öffentlichkeit sind und auch das auch wollen und uns gut präsentieren wollen. Und ich bin absolut happy darüber, dass die Jagd im Moment auch durchaus positiv in den Medien dargestellt wird, neben allem Negativen, was es ja auch leider gibt. Aber wir versuchen, das Traditionelle vor allem von der Jagd und die Naturerlebnisse und all das Schöne, Positive von der Jagd auch weiterzutragen. Vor allem auch zu den Jungjägern.
Dann Weidmannsheil.
Bis demnächst.
Weidmannsheil.